podcast is part of the Sports Social Podcast Network.
Ihr hört und seht Deutschlands Wrestling Podcast Nummer 1 und seid beim blauen Brand der WWE gelandet. Einmal die Woche verfolgen wir für euch Friday Night Smackdown, damit ihr es nicht müsst. Viel Spaß beim aktuellen Spotify Talk.
Der Curse ist real. Freunde, der Weber hat Chris Melzig vor wenigen Wochen gecursed, verflucht und seitdem ist in jeder Review irgendetwas schiefgegangen. Jetzt ist aber wirklich das Worst-Case-Szenario eingetreten. Es ist WrestleMania-Ausgabe von SmackDown und Chris ist nicht da. Chris hat einen ganz wichtigen Termin in der Uni aufs Auge gedrückt bekommen und ich glaube, das ist die Schuld des Webers tatsächlich am Ende des Tages jetzt. Als wäre das alles nicht schlimm genug, ne? Wird mir jetzt hier in der Review aber auch noch so ein AEW-Sicko auf den Bauch gebunden. Niki ist da. Hallo Niki.
Ja, ein wunderschön. Herzlich willkommen zu AEW Collision.
Nein, hier ist SmackDown, nein. Ist hier nämlich. Ach so, und nicht mit den Sons of Energy, sondern mit mir, Tobi Torpedo, und mit dir, Niki. Und ich glaube, das ist tatsächlich unsere allererste Review aller Zeiten, oder?
Das ist die allererste. Tobi, wir haben schon ab und zu hier irgendwelche Watchalongs gemacht auf Twitch und so. Da kennen wir uns schon her. Wir kennen uns auch so, würde ich sagen.
Wir haben uns auch schon mal gesehen, ja.
Wir haben uns auch schon mal gesehen. Wir haben auch schon mal, du wolltest mir auch schon mal einen Superkick geben. Gab's alles schon, ja. War ganz großartig. Aber ja, das ist die erste Review, die wir hier zusammen machen. Und Tobi, ich habe Bock drauf.
Ja, komm mal, jetzt hast du das doch gerade noch mal gerettet. Also wenn du jetzt Bock auf SmackDown hast, dann vergebe ich dir das auch, dass du eigentlich ein AEW-Sicko bist. Dann bist du doch herzlich hier bei uns eingeladen im Energy Room bei den Sons of Energy. Und ich finde, es passt auch gerade heute, ne? Denn heute sind ja auch bei SmackDown Leute am Start gewesen, die da eigentlich nicht hingehören. Niki, CM Punk war da und mischt sich nochmal in die Story um Randy Orton und Cody Rhodes ein. Darüber müssen wir natürlich gleich reden. Wir müssen aber auch darüber reden, wie jetzt die letzten Stellschrauben für Mania angezogen werden. Und wer gewinnt eigentlich die Andre the Giant Memorial Battle Royal. Lass uns da ganz schnell reingehen, Niki. Orton und McAfee kommen erstmal in der Arena an. Nick Aldis nimmt sie in Empfang und hat so einen Contract dabei. Ich dachte jetzt erst, wir sehen jetzt heute nochmal irgendwie eine Vertragsunterzeichnung. Also, haben wir das nicht irgendwie schon auch gehabt? Das war doch schon. Nee, der Vertrag, der ist für Pat McAfee. Was der genau beinhaltet, I don't know. Er will sich mit ihm in seinem Büro unterhalten. Randy Orton sagt, ja, es ist okay, macht mir immer euer Ding. Ich habe jetzt dafür wirklich gerade keine Zeit. Ich will nämlich was im Ring loswerden und deswegen geht Randy Orton direkt auch genau dahin, in den Ring bei SmackDown. Die Musik von Randy Orton ertönt und natürlich wird der Mann wieder frenetisch bejubelt. Wie ist eigentlich gerade so dein Feeling als jetzt jemand, der normalerweise AEW schaut und reviewt? Bist du jetzt gerade auch dafür, dass Randy Orton seinen 15. Titel gewinnt und bejubelst du ihn, obwohl er eigentlich Heel ist? Oder wie sieht's bei dir aus, Niki?
Natürlich bejubel ich ihn. Man kann ihn nur bejubeln, das muss man ganz ehrlich sagen. Vor allem, wenn dann ein Cody Rhodes ihm gegenübersteht, wo man wirklich sagt, boah, Junge, dein Character Development in den letzten 1-2 Jahren ist halt auch quasi null. So, natürlich bin ich dann für den Typen, der irgendwie anders ist als Cody Rhodes. Ich glaube, da könntest du mir aber auch egal wen hinstellen. Also egal wen du da Cody gegenübergestellt hättest, der würde gefeiert werden. Du könntest Danhausen gegenüberstellen, der würde da mehr abgefeiert werden als Cody. Ob er den 15. Titel jetzt gewinnen muss, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, weil ich bin ganz ehrlich, ein Randy Orton mit Titel in 2026, weiß jetzt nicht, ob das so meine Lust auf die verschiedenen Shows dann hochtreibt, bin ich ehrlich. Für den Moment und dafür, dass Cody den Titel verliert, ja, aber für einen Title Reign von Randy Orton dann, weiß ich nicht. Eher Mittel.
Ja, aber bezeichnend, dass du sagst, dass jeder gegen Cody bejubelt werden würde. Also wir halten fest, es war eigentlich noch nie so einfach, jetzt ein absolutes Babyface aufzubauen. Und das nutzt du, um einen Heel aufzubauen. Das kann ja nur perfekt laufen, oder? So, Randy Orton gibt erstmal zu, dass Pat McAfee für ihn nicht entscheidend sein wird. Dachte ich auch so, geil. Also jetzt kriegen wir nochmal auf die Nase gebunden. Es ist auch eigentlich, also was wir hier machen, ist auch eigentlich Bullshit, ne? Also auch nicht mal Randy Orton hält das irgendwie für notwendig, dass wir das machen. Die Wahrheit ist aber, er will will Pat McAfee einfach dabei haben, weil Pat McAfee einfach immer so eine ehrliche Haut ist. Der sagt immer genau das, was er denkt, und das entspricht auch im Regelfall der Wahrheit. Ne? Der Weg, der hat Randy Orton durch Elimination Chamber und ja alles, was danach kam, geführt, um bis zu Mania zu kommen. Und sein Gegner sollte ja eigentlich Drew McIntyre werden. Aber wir wissen ja, wie es gelaufen ist. Cody Rhodes hat den Titel spontan zurückgeworfen. Es hat nochmal den ganzen Plan von Randy Orton irgendwie über den Haufen geworfen. Und jetzt muss er eben gegen Cody antreten. Und eigentlich konnte er seinem Freund sowas nicht antun. Aber Cody Rhodes hat ihm ja die Erlaubnis gegeben, ne, der Mann zu sein, den es braucht, um die beste Version von Randy Orton zu sein. Und das haben wir alles schon zigtausendmal gehört übrigens, Niki. Ne? Also das ist wirklich diese Promo. Ehrlich gesagt, also alles, was er sagt mit Cody, hat es mir erlaubt. Cody ist ja selber schuld. Es ist wirklich, es ist auch da wieder die Cantina-Promo. Wir spielen dieselbe Promo nochmal. Niki, du musst ein bisschen mitmachen. Danke, Niki, das war perfekt. Das war, hat's dir gefallen ein bisschen, ja?
Ja, ja, war gut.
So, also, das haben wir schon zigtausendmal gehabt. Jetzt sagt Randy aber ein paar Sachen, die er so noch nicht gesagt hat. Er schießt nämlich jetzt richtig heel-technisch auch gegen Cody und sagt, überlegt euch mal, was ich Cody als Mentor alles gegeben habe. Ich war ein Freund für Cody und alles, was Cody gemacht hat, war nehmen, nehmen, nehmen. Ja, die Geschichte, die geht zurück bis zu WrestleMania 40. Da brauchte Cody einen Partner für sein Tag-Team-Match und da hat er sich nicht für Randy Orton entschieden, sondern für Seth Rollins. Randy Orton ist trotzdem der Freund von Cody geblieben. Er hat gesagt, ist mir egal, kann ich drüber hinwegsehen. Er hat ihn auch noch unterstützt gegen Solo Sikoa, er hat ihn unterstützt gegen Kevin Owens. Und was hat er dafür bekommen? Eine Powerbomb von Kevin Owens und eine weitere Verletzung. Also, Randy hat es nicht leicht gehabt und nur Pat McAfee, der hat sich in letzter Zeit wie ein echter Freund verhalten und ihm nochmal klar gemacht, dass es Zeit wird für den 15. Titel. Er muss jetzt seine Legacy endlich retten, sagt Randy Orton, und das macht er natürlich mit den drei gefährlichsten Buchstaben im Business, mit RKO. Ah, also, ich habe, Niki, falls du das nicht mitbekommen hast, schon ganz oft gesagt, dass Randy Orton tatsächlich mein All-Time-Favorite-Lieblingswrestler ist. Also vielleicht weiß ich nicht, ob jetzt in diesem Moment mein Lieblingswrestler, wahrscheinlich nicht. Aber so, wenn ich jetzt sagen müsste, von allem, was ich gesehen habe an Wrestling, wer ist denn jetzt diese eine Figur für die, ist Randy Orton. So, und deswegen wünsche ich mir auch diesen 15. Titel. Aber man muss doch jetzt wirklich mal sagen, also, ich habe auch vor einigen Wochen noch gesagt, es ist ja perfekt, WWE hat hoffentlich jetzt verstanden, dass es gar nicht unbedingt sein muss, dass man Faces bejubelt und Heels ausbuht, die spielen damit so wunderbar, ne? Auch in anderen Stories bei Sami Zayn und Trick Williams zum Beispiel, ne, ist es ja auch so ein bisschen umgekehrt, ist doch schön, da muss Randy Orton gar nicht so klassische Heel-Promos halten und so, der kann ja auch trotzdem sagen, ich liebe Cody wie ein Bruder, aber er hat das Böse in mir geweckt und jetzt mache ich den fertig, das reicht doch vollkommen. Aber jetzt geht man doch diesen Schritt. Jetzt geht man doch den Schritt, dass Randy Orton sich hinstellt und sagt, ja, Cody ist aber eigentlich das Arschloch hier, der ist total scheiße und ne, so klassisch Heel-Arbeit eigentlich dann doch macht. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ne? Also außer Cody wird am Ende dann tatsächlich Heel und wir bekommen einen Double-Turn und Cody gibt zu, ja, ich war die ganze Zeit scheiße und hab hier alle ausgenutzt. Aber das wird vermutlich nicht passieren, oder?
Das werden wir da vielleicht nachher im Main-Event-Segment mal noch sprechen, weil da habe ich vielleicht einen Case dafür, dass einer von den beiden, die im Main-Event nachher sind, irgendwie in irgendeiner Form ohne Titel und als Heel dastehen wird. I don't know, wenn du wirklich diese Fehde in Anführungszeichen nimmst, ich frage mich so ein bisschen, wenn Randy mir erzählt, hey, Cody ist so scheiße zu mir gewesen, und aber Pat McAfee, der war für mich da, und ich als Zuschauer, ich denke mir so, naja, wann denn, wo denn, wie denn, also ja, er hat mit dir gesprochen, er hat mit dir telefoniert, okay, aber ist das jetzt wirklich die tiefere Ebene als Cody, der dein Schüler war und mit dem du ja wahrscheinlich auch sehr viel mehr zu tun hattest? Also das waren so Punkte, wo ich mir so dachte, okay, dann keine Ahnung, dann hättest du mir das vorher aber auch mal ein bisschen noch erzählen müssen, dass ihr beide wahnsinnig befreundet seid oder so und dass jetzt deshalb er der bessere Freund als Cody ist. Man kann es natürlich auch so drehen, dass man sagt, ey, ich habe dich nicht angerufen zu WrestleMania, weil ich wollte nicht, dass du verletzt wirst. Kann man ja auch sagen, aber gut, sagen wir nicht, weil wir sind da böse hier. Ich gehe nicht so richtig mit damit, dass wir sagen, ich bin nicht so ein Fan davon, dass wir so die Charaktere nach und nach so verwässern. Also das ist okay, wenn du das in ein, zwei Fäden machst, das ist völlig in Ordnung, aber wenn du jetzt überall Leute hast, die irgendwo in der Mitte rumschwimmen, die weder richtig gut sind, noch richtig böse sind, aber immer mal wieder, ne, dann gerade bei Roman und Punk hast du es ja dann auch, wo keiner von beiden wirklich klar das Face ist, keiner von beiden wirklich klar der hier ist, ich finde, dann hast du es als Publikum auch wahnsinnig schwer, wirklich dagegen zu arbeiten oder damit zu arbeiten. Und das hilft halt dieser Fehde dann auch nicht, weil du wirklich, du weißt als Publikum nicht mehr, na, wen bejubel ich denn laut der Story jetzt überhaupt? Naja, ist mir eigentlich egal, ich mag Cody nicht, also gehe ich auf Randy. So, und dann ist es am Ende des Tages vielleicht auch einfach nicht gut erzählt, das Ganze. Und ja, hat's das jetzt gebracht für die Mania-Ansetzung? Hat das jetzt noch irgendeinen Punkt draufgesetzt? Nee. Hat's leider nicht.
Nee, absolut nicht, dieses Segment nicht. Und tatsächlich, aber muss man ja nochmal sagen, das war das, was ich eben meinte, ne? Also, du hast einen Randy Orton, der ist auch eigentlich, also irgendwie am Anfang nicht so richtig heel geturnt. Also er hat zwar Cody angegriffen, hat sich aber direkt wieder erklärt und gesagt, nein, ich liebe den Mann noch. Und das, was ich eben als Cantina-Promo bezeichnet habe, das ist ja beim ersten Mal noch frisch und cool gewesen, zu sagen, nein, ich bin eigentlich nicht gegen den geturnt. Er hat nur gesagt, ich soll so sein und jetzt bin ich so. Das war erfrischend anders. Das war nicht so klar, ich bin jetzt einfach heel geturnt, sondern es war, es ist Randy Orton, der hat schon irgendwie eine interessante Psyche und wir können ihn trotzdem noch bejubeln, so am Ende des Tages. Aber WWE möchte ja anscheinend doch, und ich dachte, da wären sie schlauer, möchte doch unbedingt, dass Cody bejubelt und Randy ausgebuht wird scheinbar, weil sonst hätte man doch Pat McAfee nicht noch aus dem Hut gezogen dafür und lässt jetzt Randy Orton noch so eine Promo halten. Ich finde es schwierig tatsächlich. Ich finde es ein bisschen schwierig, aber wie du sagst, das ist, glaube ich, das Fazit am Ende. Es hat jetzt diese Story auch nicht nochmal weitergebracht. Alles, was da jetzt sonst gesagt wurde, was irgendwie wichtig ist, hatten wir eigentlich schon mal. Cody ist jetzt da auch nicht irgendwie rausgekommen oder so. Cody kommt ganz am Ende der Show erst irgendwann an. Darüber sprechen wir dann später nochmal. Backstage verabschieden sich Pat McAfee und Randy Orton auch direkt. Also machen sich auf den Heimweg mit ihrem Truck, waren also wirklich eigentlich nur 10 Minuten da. Pat McAfee verspricht dann noch Nick Aldis, dass er sich bei den Higher-Ups nochmal für ihn einsetzt. Randy Orton wird morgen auf jeden Fall Champion werden. Danach wird das Leben viel schöner und dann düsen sie mit dem Truck von Pat McAfee auch schon davon. Also war tatsächlich irgendwie einfach nur so nach dem Motto, wir mussten ja Pat McAfee und Randy Orton jetzt nochmal bei SmackDown haben, aber wirklich was anfangen konnten wir jetzt mit denen auch nicht, deswegen einfach schnell ein Eröffnungssegment und dann wird das schon irgendwie und dann gucken sowieso alle auf morgen. Ne? Okay, Niki, wir müssen eine Sache machen, die wir jede Woche hier machen, und zwar wir müssen Geburtstag feiern. Und zwar suchen wir in jeder Woche raus, wer während SmackDown Geburtstag hatte oder auch während unserer Review, also einen Tag später. Deswegen, also wir stoßen heute an auf Bandido. Der Mann wird tatsächlich ist gestern erst 31 Jahre alt geworden. Das heißt, der Typ ist ein Jahr jünger als ich. Ich ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo ich falsch abgebogen bin, aber wie kann das denn bitte sein? Na gut, außerdem hatte gestern Rowdy Roddy Piper Geburtstag, beziehungsweise hätte Geburtstag gehabt. Rest in Power an dieser Stelle. Großartiger Typ. Legendäre Szene mit der Kokosnuss. Werde ich nie vergessen. So, heute Jacob Fatu und der Brooklyn Brawler. Die haben Geburtstag. Der Brooklyn Brawler heißt übrigens mit realem Namen Steve Lombardi. Wir wissen es nicht mit Bestimmtheit, Niki. Aber ich möchte an dieser Stelle die Theorie aufstellen, dass der Brooklyn Brawler möglicherweise der Vater von Pietro Lombardi ist. Hältst du das für realistisch?
Das dann wäre Alessio der Enkel?
Alessio ist der Enkel von Brooklyn Brawler.
Ja, sehr gut.
Das müssen wir so festhalten.
Hauptsache Alessio geht's gut.
Hauptsache Alessio geht's gut. Das ist übrigens ein Zitat vom Brooklyn Brawler. 65 Jahre alt ist er. Das kommt vom Alter her ziemlich gut hin, dass das der Opa von Alessio ist. Tatsächlich. So, bitte in die Kommentare. Hauptsache Alessio geht's gut. So, und damit würde ich sagen, stoßen wir an. Das machen wir, Niki. Natürlich. Bei den Sons of Energy mit einem Energy Drink. Möchtest du ganz kurz, dass wir unser Intro an der Stelle hier einmal kurz einspielen? Das machen wir, oder? Komm.
Ja, also, aber natürlich.
Okay, dann. Sons of Energy! Du musst auch Uhr rufen. Sehr gut, Niki, daran arbeiten wir nochmal. Okay, so. Also, wir testen ja normalerweise hier einen Energy Drink, aber das Ding ist, das mache ich ja mit Chris zusammen und ich wollte das jetzt auch nicht verfälschen, deswegen habe ich gesagt, Niki, lass uns doch einfach mal Folgendes machen. Es ist WrestleMania Season. Wir bringen jetzt am Tag von WrestleMania Nacht 1, bringen wir beide unseren Favorite Holy Energy Drink mit, um nochmal zu sagen, welcher ist denn wirklich von allen, die wir jetzt probiert haben, der Top-Pick. Ich meine, ihr macht das ja auch bei AEW, trinkt ihr ja auch fein säuberlich Holy. Das heißt, du hast ja auch schon viel getestet, ne?
Auf jeden Fall. Wir haben einiges schon durch und ich muss leider sagen, ich habe die letzte Fuhre hier jetzt reingekippt und war so doof und habe die Tüte nicht behalten. Aber ich kann euch sagen, der Granatapfel Piranha, frag mich nicht, wie er richtig
heißt. Pomegranate Piranha.
Hätte man vielleicht drauf kommen können. Der ist wirklich ziemlich geil. Also allgemein alles, was Pomegranate ist in irgendeiner Form, ob das jetzt wirklich dann vorher auch Mate war oder ob das jetzt auch irgendwelche Säfte sind. Also Pomegranate ist wirklich einfach immer geil. Deshalb muss ich auf den gehen tatsächlich. Doch, doch.
ist bei mir tatsächlich auch auf Platz 3. Auf Platz 2 wäre dann noch der Apple Alligator gewesen. Aber Platz 1, wirklich gar keine Frage. Für mich, nach allen, die ich getestet habe, es ist der Dragon Fruit Dragon. Den habe ich hier drin und ich würde sagen, wir stoßen jetzt erstmal an und dann können wir sagen, was wir so toll daran finden. Also Niki, auf die Geburtstagskinder. Zum Wohle. Da könnte ich 3 Liter vor dem Tag trinken. Sollte man übrigens nicht machen. Das steht auf allen Holy-Packungen auch mit dabei, dass man das definitiv nicht machen sollte, weil man dann nicht so lange leben wird. Aber heute ist WrestleMania, man kann ja nicht früh genug damit anfangen, wach zu bleiben, oder? Würde ich sagen. So, ne? Von daher.
Koffein wird heute unser bester Freund, glaube ich.
Ja, so ist das. Ey, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich liebe Drachenfrucht. Also ich mag die Frucht an sich schon, aber ich mag auch diese, ich sag mal, Übersetzung in Getränke oder auch Eis. Also Drachenfruchteis ist meine Lieblingseissorte. Du guckst so, als ob du nicht wüsstest, dass es das gibt.
Nein. Ja. Warum gibt es denn Drachenfruchteis? Ich komme aus dem Osten, wir haben hier, das ist schwierig.
Ja, das glaube ich dir. Also da kriegt man ja schon nicht mal Bananen, also wie will man dann Drachenfrucht bekommen, ja. Aber jetzt im Ernst, es gibt das auch wirklich nicht oft. Also es gibt wirklich nicht oft Drachenfruchteis, aber wenn ich bei einer Eisdiele vorbeikomme, gucke ich immer nach. Auch wenn ich gar keine Lust auf ein Eis habe, aber weil es so selten ist, wenn ich dann eins sehe, Drachenfruchteis, hole ich mir eine Kugel. Auch wenn tiefster Winter ist und ich denke, jetzt ein Eis essen ist saudumm, aber safe, auf jeden Fall Drachenfruchteis. Und deswegen auch Drachenfrucht Holy auf die 1 bei mir. Schreibt uns gerne mal, was euer Favorite Holy ist, würde mich tatsächlich sehr interessieren. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ja, dann könnt ihr euch auch noch ein Probierpaket bei Holy bestellen. Das geht am besten mit dem Code SPOTFIGHT. Kannst du es buchstabieren, Niki? Chris macht es immer so schön, aber ich kann das nicht, kann ich lesen.
SPOTFIGHT.
Das war sehr richtig, absolut. So, das könnt ihr dann eingeben und dann bekommt ihr einen 10% Rabattcode. Und wie gesagt, wenn ihr euch so ein Probierpaket bestellt, das kann ich sehr empfehlen, weil ich habe mich da durchprobiert und dabei festgestellt, welche Sorten ich geil finde, welche mir vielleicht auch nicht so gut schmecken. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Es ist halt einfach Geschmackssache. Euch wird nicht alles schmecken, aber ihr werdet euren Favorite finden. Da bin ich ganz, ganz sicher. So, vielen Dank an Holy übrigens bis zu WrestleMania. Ich habe jetzt wirklich viel davon getrunken und genieße es sehr. So, lass uns zum ersten Match des Abends kommen, Niki. Wie lange war das schon in der Mache? Wie sehr haben wir uns darauf gefreut? Also zumindest ganz am Anfang, als wir noch dachten, das wird eine Riesennummer. Es geht um das 8-Man-Tag-Team-Street-Fight-Match. Die MFTs treten an gegen die Wyatt Six. Wir haben das letzte Woche nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Ich möchte es jetzt nicht nochmal alles ausbreiten, aber diese Story hatte ja am Anfang wirklich alles. Wir haben schon gedacht, okay, vielleicht wird das sogar Wargames. Dann war es aber tatsächlich einfach nur in der Nacht davor irgendwie oder danach sogar. Jedenfalls gab es das einfach so als normales Match. So, das 8-Man Survivor Series Elimination Match, aber irgendwie einfach so, jetzt jedenfalls nicht bei Wargames. So, das hatten wir dann schon als Downgrade und im Laufe dieser Story hat man dann auch noch die Titel da erst reingeworfen, um dann zu merken, irgendwie braucht's die nicht, hat man die wieder rausgezogen, dann ging's um eine Lampe, dann dachten wir, bei WrestleMania gibt's ein Match um die Lampe, dann ist die Lampe einfach sinnloserweise einfach so aus der Story rausgenommen worden und jetzt sind wir also wirklich an dem Punkt, wo das ein belangloses 8-Man-Tag, gut, es war ein Streetfight, aber können wir gleich auch nochmal was zu sagen, wie viel da jetzt gestreetfightet wurde. Es war einfach ein belangloses Match auf einer relativ belanglosen Smackdown-Card vor WrestleMania. Niki, was macht das mit dir?
Das macht gar nichts mehr mit mir. Ich fühle mich leer, ich fühle mich tot. Wie lange ziehst du diese Story schon? Ich meine, ne, ich gucke jetzt mir bei Smackdown nicht jedes Match an, wenn ich Smackdown irgendwie am Samstag schaue. So. Aber das, also es ist krass, wie lange du mit diesen Leuten schon zu tun hast. Vor allem, du hast gesagt, hey, wir wollten da irgendwie ein Wargames-Match machen. Überleg doch mal, wie lange die Fehde dann schon läuft, dass wir da überlegt haben, hey, das könnte in Wargames irgendwann gipfeln. Und jetzt läuft die immer noch. Und wir haben es jetzt irgendwie, ich hoffe, dann auch mal abgeschlossen. Also das wird ja jetzt wahrscheinlich das Endgame gewesen sein.
Ja.
Ey, ganz ehrlich, es war viel zu lang. Es war viel zu lang, es war viel zu viel. Die Titel irgendwie rein und wieder raus, ohne irgendwie einen richtigen Plan dahinter. Ich weiß nicht, was man davor hatte. Vielleicht hatte man irgendwie den Plan zu Wargames, das hat dann nicht funktioniert. Dann dachte man sich, ah, scheiße, was ist denn nächste? Elimination Chamber können wir nicht machen, das ist nicht groß genug. Ah, ziehen wir bis Mania. Aber dann bringen wir es nicht bei Mania, sondern bringt es die Woche davor.
Ja. Und dann ist von so einer langen Story ist das dann am Ende, ist dann das, was am Ende jetzt wirklich bleibt, was so unser Highlight sein sollte, der Abschluss dieser ganzen ewig lang gezogenen Story, ist dann ein Match, das 14 Minuten und 41 Sekunden übrigens nur ging. So, also Solo schnappte sich im Match schnell den Kendo-Stick und hat auf Hody damit eingeprügelt. Stühle und Mülltonnen kamen dann auch noch mit dazu. Aber Real Talk, es ist wirklich nicht so viel damit passiert, dass ich jetzt großartig darüber reden müsste, dass es da jetzt wahnsinnige Spots gegeben hätte, über die wir jetzt noch in Wochen und Monaten reden werden. Ich weiß jetzt schon kaum noch irgendwas von diesem Match. So, ich weiß noch eine Sache, weiß ich, Tangaloa steht die ganze Zeit draußen und ich habe mich gefragt, warum? Ist der verletzt? Ist der nicht Teil des Matches? Ich habe es nicht verstanden. Nikki Cross war zwar auch draußen, aber warum durfte Tangaloa nicht mitmachen? Also war er nicht Teil des Matches? Ist er rausgenommen worden, weil es sonst zahlenmäßig unfair gewesen wäre? Ich habe es
was
wirklich
heißt
nicht
denn, was heißt denn zahlenmäßig unfair? Wir sind in einem Streetfight, das ist ein No-DQ-Match und ich habe schon doll genug aufgeregt, dass Nikki Cross da nichts gemacht hat, weil ich dachte, hä, du bist doch eigentlich, bei dir ist es doch am einfachsten, du kannst alle Leute hauen, keiner wird dich hauen, ist doch ein Game-Changer.
Ja. Ja, voll. Warum ist das nicht passiert? I don't know. So, zum Ende hin schnappt sich Uncle Hody JC Mateo zur Sister Abigail. Aber Tama Tonga ist da, der uns sehr gut gefällt die letzten Wochen. Zeigt einen Reverse DDT. Macht sich in der Ecke bereit für den Cutthroat, den wir hier bei SmackDown übrigens den Obvious Blade nennen. Ne? Ich meine, ist ja klar, warum. Aber Solo ist schneller, kommt in den Ring geslidet, kommt mit dem Spike angerauscht und staubt den Sieg mal eben ab. So, da regt man sich in jeder Fußballmannschaft, würde man sich aufregen, wenn man gerade das Tor machen will und jemand hält den Fuß noch rein. So, ne? Das ist wirklich so ein ganz fieser, ekliger Stürmermoment von Solo gewesen. Und damit gewinnen die MFTs gegen die White Six mit Pin an Uncle Howdy. Nochmal, das ist wichtig, ne? Weil also der frisst den Pin, der wird auch gerade beerdigt nach dem Samoan Spike. Und man erzählt uns jetzt, Niki, über diesen Sieg, dass jetzt, ja, wie soll ich sagen, Solo und Tama Tonga in den Zwist geraten, weil Tama Tonga ja den Sieg eigentlich haben wollte. Das ist jetzt die Trennungsstory und die baust du auf dem Rücken von Uncle Howdy und den Wyatt Six auf. Jetzt stelle ich dir eine Frage. Wäre es nicht vielleicht intelligenter gewesen, die Wyatt Six jetzt nicht vollkommen zu beerdigen, sondern zu sagen, wir lassen die das sogar gewinnen, weil wir haben ja sowieso vor, den MFT dann zu trennen und Solo gegen Tama Tonga zu stellen. Wäre es dann nicht irgendwie klug, wenn dann Solo oder Tama Tonga am Ende, also jemand von denen das Cover frisst, die dadurch verlieren und sich dann darüber streiten, sodass du nicht die White Six einfach abbauen musst? Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden?
Nee. Guck mal, Tobi, wir haben ja noch die Under the Giant Battle Royal, ne? Und die muss ja auch aufgebaut werden. Und da haben wir ja auch noch den großen Tonga Tanga drin und der muss aufgebaut werden. Deshalb brauchten die hier den Sieg, damit er gestärkt in diese Battle Royal
die richtige Battle Royal, ja.
Ich weiß es doch auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was das sollte. Vor allem, was wird denn das auch für ein Match? Ich meine, ja, das kannst du schon so bringen. Das ist schon in Ordnung, denke ich, wenn Tama Tonga hier am Ende dann gewinnt, finde ich. Also wenn Solo das am Ende einfach abfertigt, weiß ich nicht, was wir mit Tama Tonga machen wollen. Aber willst du, also du eigentlich baust du jetzt hier ein Backlash-Match auf, in dem du die Wyatt Six beerdigst. Das ist so, weiß ich nicht. Und dann denke ich mir, okay, wie viel sind denn die Wyatt Six eigentlich noch? Überleg doch mal, als sie zurückgekehrt sind oder als sie debütiert sind, was wir da für Hoffnungen hatten.
Ja.
Für große Momente wir erhofft haben. Und du hast ja diese Lampe, du hast ja diesen kleinen Twist, den hast du ja mit drin gehabt. Aber es ist jetzt am Ende, ist es völlig egal.
Wenn man jetzt auch, Niki, wenn man jetzt auch sehr weit zurückblickt, ne, wir hatten bei SmackDown wirklich mal circa vor einem Jahr hatten wir eine sehr gut funktionierende Tag Team Division. Die hast du geopfert, weil du die gesamte Tag Team Division damals den White Six zum Fraß vorgeworfen hast. So musst du es wirklich sagen. Also niemand hatte nur irgendwie den Hauch einer Chance gegen dieses Team. Die haben sich sofort durchgesetzt, sind da durchmarschiert, haben sich die Titel geholt. Das hast du alles gemacht, eine gesamte Tag Team Division geopfert, nur um dann jetzt das Team, für das du diese Division geopfert hast, wiederum zu opfern für eine Break-Up-Story von Solo Sikoa und Tama Tonga. Das möchte ich einfach mal so festhalten an der Stelle. Das ist so.
Es ist wirklich so.
Und also wenn man sich das halt, nochmal so das als ist halt, großes Ganze
das
vor Augen
hält. Das ist kein Mania-Match, das ist nicht das große Match, das ist nicht das Draw-Power-Match vor dem Herrn, weißt du, das ist halt wirklich dann am Ende nur Solo Sikoa und Tama Tonga. So cool, wie wir Tama Tonga finden, aus dem wird nichts Großes. Pack den US-Title irgendwie noch dran, ich glaube, höher geht das nicht mehr.
Nein.
Mhm. So, und weiß ich nicht, ob wir das dann irgendwie jetzt gebraucht hätten und wie gesagt, du hast es angesprochen, mit der Niederlage der Wyatt Six hier, du hättest halt die auch gewinnen lassen können. Ist halt die Frage, ne, ob du dann die MFTs hättest begraben können, aber also ich weiß nicht.
Aber die sind eh schon begraben. Die MFTs sind doch sowieso schon begraben und du siehst ja auch schon, dass sowieso der Plan ist, die zu trennen. Also das, weißt du, dann kannst du doch lieber die begraben als andersrum. Also gut, okay. Aber in Ordnung, es ist jetzt so, wie es ist. Ich bin jetzt einfach nur gespannt, ob wir das mit den Wyatts jetzt noch irgendwie retten können. können, ob wir den Charakter Uncle Howdy jetzt vor allem noch retten können. Der ja auch, ich meine, der hat Singles schon gegen Solo verloren. Und jetzt auch noch da das Cover gefressen. Und ganz nebenbei, also der stand da jetzt wirklich am Ende wie so ein Beutetier, um das sich die beiden Löwen streiten. Wer darf die Gazelle töten und fressen? So war es jetzt eigentlich so am Ende. Das war jetzt die Rolle von Uncle Howdy. Vom Mann, der in den großen Fußstapfen seines Bruders Bray Wyatt wandelt. Davon ist jetzt nicht viel über. Und deswegen wirklich die Frage jetzt, Niki, kann man jetzt Uncle Howdy, den Charakter, überhaupt noch retten? Oder muss man jetzt eigentlich konsequenterweise sagen, vielleicht versuchen wir es dann jetzt doch lieber wieder mit Bo Dallas, weil irgendwie Uncle Howdy ist jetzt ja wohl gescheitert.
Das war tatsächlich auch mein Gedanke, dass wir jetzt wirklich weggehen von Uncle Howdy, weil wir merken, okay, hey, dieses ganze Mystery-Gimmick, das funktioniert allgemein vielleicht nicht. Und das ist wirklich auch die einzige Hoffnung, die ich habe, warum sie die Wyatt Six hier verlieren lassen, dass man sie wirklich vielleicht entweder lange pausieren lässt, bis man sie nochmal mit einem großen Bass zurückbringt, wenn man einen Plan hat. Und dann eben aber jetzt einen Onkel Howdy einfach ja in die Sinneskrise schickt, in die charakterliche Tiefe reinschickt und sagt, hey, ich bin doch nicht Onkel Howdy, ich bin ja doch nur ein Mensch. Und dass er da wirklich irgendwie eine Story bekommt, wo er wirklich merkt, hey, ich bin ja sterblich, ich bin ja ein ganz normaler Typ. Und da vielleicht aber dann, ne, du kannst ja auch wieder abdrehen dann in einem halben Jahr oder so. Da kann er ja dann wieder sagen, ja, nee, ich bin kein Mensch, ich war noch nie ein Mensch. Und dann switchst du irgendwie wieder in ein ganz anderes Mystery-Gimmick rein. Also ich hoffe, da passiert was. Das ist so, das ist das Einzige, was ich hoffe, da muss was passieren. Weil wenn da nichts passiert, dann hast du es halt wirklich einfach nur abgehakt hier, die Wyatt Six. Und das wäre dann insgesamt trotzdem schon schade.
Ja, absolut. Wir müssen das Match übrigens noch swipen, Niki. Das machen wir hier. Wir machen ja Wrestling Tinder bei SmackDown. Das bedeutet, du kannst nach links swipen, wenn du sagst, war kacke, swipe ich weg. Du kannst nach rechts swipen, wenn du sagst, nee, das kriegt quasi ein Like von mir. Und du kannst es auch warm halten. Das heißt, du schiebst es dann einfach erstmal weg und kannst ja quasi nochmal später Gedanken darüber machen.
Ich möchte das nicht mehr schieben. Ich möchte das nicht mehr warm halten. Ich möchte das nicht mehr in die nächsten Sachen mitnehmen. Kannst du voll vergessen, ich muss das leider nach links schieben. Das geht gar nicht anders.
Ja, wir swipen das weg. Das war tatsächlich nichts. Ich rede jetzt davon, weil die WWE Tag Team Champions Damian Priest und R-Truth Backstage nochmal über den Fluch von Danhausen sprechen. Funny, dass Niki gerade verflucht wurde an genau der Stelle, beziehungsweise den Fluch von Chris Melzig geerbt hat. Allerdings versteht R-Truth wieder ein paar Dinge falsch und Damian Priest ist ein bisschen frustriert, vor allem, weil irgendwann dann R-Truth sagt, wir haben ja heute Abend sogar noch ein Tag Team Titelmatch und Damian Priest so, bitte was, wir haben ein Titelmatch? Und R-Truth so, ja, hab ich eingetütet, alles gut so. Und Damian Priest wohl von nichts wusste, genauso wie wir auch. Deswegen habe ich mich auch gefragt, welches Tag-Team könnte das jetzt wohl sein in dieser Division, in der auch nicht mehr so viel über ist überhaupt. Es ist tatsächlich auch überhaupt niemand von SmackDown gewesen, denn es kommt ein Team von Raw und selbst dieses Team kommt irgendwie so halb und sehr zusammengeschustert daher. Es sind Kofi Kingston und Grayson Waller. Da kommt doch Freude auf, Niki, oder?
Hallo, das war Xavier Woods.
Ja,
der ist weiß geworden.
Hat R-Truth gesagt. Ja, das stimmt, da hast du natürlich recht. Ja, der ist weiß geworden, okay. Gut, du kannst mit R-Truth, wenn du möchtest, irgendwie alles erklären, was keinen Sinn ergibt. Also tatsächlich, eigentlich sollte R-Truth WWE auch kommentieren. Dann wäre das alles einfacher. Tatsächlich, das wäre eine gute Idee eigentlich. Da würde niemand mehr irgendwas hinterfragen müssen. Dieses Match bekommen wir jetzt also um die Tag-Team-Titel. Also ja, Kofi Kingston, natürlich, ich will den Mann jetzt auch nicht kleinreden. Das ist einer der größten Tag-Team-Wrestler aller Zeiten mit The New Day. Aber jetzt, 2026, einen Tag vor Mania, gemeinsam mit Grayson Waller gegen R-Truth und Damian Priest. Also wo sind wir denn 47 Mal falsch abgebogen, dass das jetzt ein WWE Tag Team Championship Match ist? Ich möchte da jetzt auch gar nicht so viel zu sagen. Das Match ging knappe 10 Minuten. Natürlich gewinnen R-Truth und Damian Priest das. Es gab auch nichts besonders Interessantes in dem Match. R-Truth hat am Ende Damian Priest dazu gebracht, dass auch Damian Priest den Five-Knuckle-Shuffle zeigt. Und dann war's das. Ne? Das war das ganze Match. Müssen wir nicht drüber reden. Das Einzige, was ich jetzt nochmal bezeichnend finde, die Tag-Team-Division hat es wirklich nicht auf die Mania-Card geschafft und die Tag-Team-Division, zumindest bei SmackDown, ist so verkommen, dass das jetzt wirklich einen Tag vor Mania das ist, was wir geboten bekommen. Dass das so das ist, was übrig geblieben ist von der echt guten Tag-Team-Division.
Ja, vor allem, wenn du letztes Jahr dir anguckst, da hattest du doch vor Mania dieses Ladder-Tag-Team-Gedöns, wo sie da alle Teams reingeworfen
Mega
haben,
geil.
Was ja wirklich, wirklich cool war. Was du halt auch auf einer Mania-Card hättest bringen können, das Gefühl hattest du hier nicht. Ja. Also das hättest du nicht bei Mania bringen können. Also das war einfach nur, wir haben irgendwie noch ein Match für SmackDown gebraucht und das ist dann halt viel zu wenig, wenn du irgendwie eine Woche, oder nicht eine Woche, ich sag mal eine Woche, einen Tag vor Mania bist. Das ist wirklich 24 Stunden vor Mania bringst du das. Da denke ich mir, weiß ich nicht, ist das jetzt das, wie du die Leute nochmal hypen willst, die Mania zu kaufen? Also ich weiß nicht, ich würde mir dafür jetzt nicht Mania kaufen, bin ich ehrlich.
Ja, nee, ich auch nicht. Okay, lass uns durch die nächsten Sachen vielleicht ein bisschen durchrushen. Wir sehen ein Segment oder einen, sagen wir mal, einen Ausschnitt. The Miss Hochzeit mit Maryse, ja, also beziehungsweise sie wollen sich erneut das Ja-Wort geben und Danhausen macht alles kaputt. So kann man das, glaube ich, ganz, ganz kurz und knackig zusammenfassen. Das kann man sich jetzt ganz auf YouTube angucken. Ich habe es nicht getan. Niki, hast du vor, das zu tun?
Auf gar keinen Fall.
Okay, aber es gibt einige große Danhausen-Fans unter uns, ne? Also von daher schaut es euch vielleicht dann doch mal an und schreibt uns auch gerne in die Kommentare, wenn ihr das ganze Ding gesehen habt, ob das vielleicht richtig, richtig cool war. Wir sehen noch ein Video zu Royce Keys. Das Video beleuchtet so ein bisschen, was der alles Schlimmes erlebt hat, vor allem auch, dass seine Mutter kurz vor seinem Debüt bei der WWE gestorben ist. Später am Abend wird er in der Andre the Giant Battle Royal zu sehen sein. Wenn das übrigens wirklich so sein sollte, das habe ich jetzt nicht hinterfragt, aber wenn das, ich gehe mal davon aus, dass es stimmt, wenn das wirklich so ist, dann verstehe ich jetzt auch, warum er direkt nach seinem Debüt aber auch irgendwie nicht mehr so viel da war. Also es wurde ja erklärt mit, es hat niemand eine Idee für ihn, aber man könnte jetzt auch einfach mutmaßen, dass der Mann halt andere Sorgen in dem Moment hatte, als sein Debüt irgendwie gut über die Bühne bringen und man gesagt hat, ja dann mach erstmal und kümmere dich um deine Familie, bevor du dann hier wirklich dein dickes Debüt feierst. Zudem kommen wir dann sowieso später nochmal zu Royce Keys, denn der ist ja in der Andre the Giant Battle, andersrum, Andre the Giant Memorial Battle Royal, so rum ist es. Ne? Ja, gut. Wir sehen einen Polizeiwagen in die Arena fahren. In diesem sitzt Jacob Fatu, steigt auf, aus und auf das Dach des Wagens und hält dann da eine kleine Promo, sagt nämlich, ja, Drew McIntyre, der sagt ja immer nur, dass ich ein Krimineller bin und reitet da so drauf rum und er hat mich letzte Woche angekettet und so. Das macht mir alles überhaupt nichts aus. Ich stehe zu meiner Vergangenheit. Nichts wird mich davon abhalten, WrestleMania bei WrestleMania den Schotten komplett aus dem Leben zu pumpen. Alles gut. Es gibt niemanden, der Drew dabei helfen kann. Ja, und Drew McIntyre hat versucht, mich zurück ins Gefängnis zu bringen, aber das alles wird nicht passieren. Das ist alles längst vorbei. Ich werde dich sowas von verprügeln und die Geschichte hier endlich zu Ende bringen. Ein völlig, muss ich auch sagen, inhaltsloses Ding. Ich fand's bezeichnet, dass der Typ in einem Polizeiwagen vorgefahren ist, ist für mich so ein bisschen Bushido des Wrestlings. Ja? Erst Krimineller, der gegen die Polizei ist. Heute wird er von denen gefahren. Wird also die sind seine Freunde und bringen ihn vorbei und sagen auch nichts, wenn er aufs Polizeiauto steigt. So habe ich das verstanden.
Ich habe auch nicht verstanden. Also er fährt ja da wirklich rein und dann steht das da vor dem Entrance und er steht drauf und die beiden Polizisten stehen dann einfach so wortlos daneben, so mit verschränkten Händen, wo ich mir so denke, na, was seid ihr denn? Seid ihr jetzt Polizisten? Seid ihr jetzt Bodyguards von ihm? Was wollt ihr denn da? Mhm. Aber ich muss ihm mal zugute halten. Ich fand diese ruhige Art, mit der er gesprochen hat, gerade am Anfang, die fand ich schon sehr cool, weil das wirkt bedrohlich. Mhm. Es ist nicht so, wir drehen ab und schreien uns an und ich bin sauer auf dich. Nein, er ist ganz ruhig gewesen, steht auf diesem Polizeiauto und sagt, ey, ich weiß, was mein Leben war. Ich nehme das an. Aber er redet in so einer ruhigen Stimmlage, dass du dir wirklich denkst, okay, da in tief in dir drin, da brodelt's ordentlich, aber du bist cool genug, dass du das jetzt bis morgen noch in dir brodeln lassen kannst und musst jetzt hier nicht abdrehen. Das fand ich dann schon cool, muss ich sagen.
Ich verstehe den Punkt, würde dir aber trotzdem widersprechen. Also ja, dieses Menschen mit wirklicher Macht müssen nicht schreien, so, ne? Das finde ich auch an sich cool. Aber er ist ja so ein Wild Samoan-Typ und irgendwie finde ich, gerade zu ihm passt es dann eigentlich doch nicht. Also ich will, dass der Typ komplett ausrastet und dass man den nicht kontrollieren kann, dass er so eine Naturgewalt ist und alles kurz und klein hauen will, jederzeit. Ne, so ne, in Tradition der Wild Samoans hätte ich das schon irgendwie schön gefunden. Aber gut, okay, ich verstehe trotzdem deinen Punkt, dass das irgendwie was hat. Drew McIntyre war tatsächlich gar nicht da, der hat frei bekommen und deswegen an dieser Stelle, was machen Wrestler, wenn sie frei haben? Niki, was macht eigentlich Drew McIntyre oder was hat er gestern gemacht in seiner freien Zeit?
Da ist ja jetzt die Frage, es heißt ja, der wird irgendwie einen Film drehen, vielleicht hat er einfach zu Hause gesessen und seine Skripte schon mal gelesen, schon mal ein bisschen auswendig gelernt.
Mit Lesebrille.
Weil wir wissen ja, das dauert ja auch eine Weile, bis du dann mal so einen ganzen Film irgendwie oder Serie oder was auch immer da irgendwie auswendig lernst. Mhm. Oder Er hat natürlich in Vorbereitung auf sein Match in Schottland in den Highlands ein bisschen trainiert.
Ja.
Hat er ein bisschen, ist da mit seinem Schwert rumgezogen, hat da vielleicht ein paar Bäume gefällt oder so. Ich weiß es ja nicht.
Ja, tatsächlich habe ich mir was Ähnliches aufgeschrieben. Ich habe auch gesagt, er ist in Schottland trainieren. Ich habe mir gedacht, der wird tatsächlich wahrscheinlich gegen Ziegenböcke antreten mit Glasgow Kisses. Also, dass sie da so zusammenrennen und Drew McIntyre, die aber alle ausschaltet. Also so eine ganze Wiese voller ausgeschalteter Ziegenböcke, die Drew McIntyre weggeglasgow-kisst hat. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, das ist es tatsächlich. Ja. Und Bäume fällen nehme ich aber auch noch mit dazu. Also das ist eine gute Mania-Vorbereitung, würde ich sagen. Jade Cargill will eine Promo halten. Rhea Ripley unterbricht sie aber sofort. Rhea Ripley provoziert Jade ein bisschen, wirft ihr vor, sich seit der Elimination Chamber versteckt zu haben, jetzt sogar hinter ihren Leuten. Jade kontert, sie hat sich nur zurückgehalten. Sie hat natürlich keine Angst, um das zu beweisen, schickt sie auch B-Fab und Machine kurzerhand aus dem Ring raus. Dann kündigen Jade Cargill und Rhea Ripley beide an, dass sie sich bei WrestleMania gegenseitig besiegen werden. Natürlich, Jade Cargill sagt dann, du bist nicht that bitch. Und Rhea Ripley sagt, du bist narzisstisch und verlogen. Am Ende bleibt es dann bei einem Stare-Down. Es gibt nicht mal eine Eskalation. Also dann verlässt Jade Cargill einfach den Ring. Inhaltlich reiht das sich in eine Reihe von belanglosen Promo-Segmenten der letzten Wochen ein, die kaum Substanz bieten. Im Kern geht es wieder nur darum, dass die beiden keine Angst voneinander haben und dass Rhea Ripley nicht that bitch ist, ohne neue Entwicklungen oder zusätzliche Tiefe. Niki, da kann man doch nichts anderes zu sagen, oder?
Nee, also ich muss vielleicht noch sagen, ich finde die Art, wie Jade Cargill die Promo entgegennimmt, finde ich ganz, ganz schwach, weil sie lächelt alles weg. Alles. Also sie grinst die ganze Zeit und nimmt Rhea die ganze Zeit nicht ernst. Und ich finde, das hat mich wirklich gestört in diesem Segment, dass du wirklich eine Rhea Ripley vor dir hast, wo du als, ne, im Kayfabe gesprochen, als Person, die ihr gegenübersteht, du weißt, was sie alles erreicht hat. Du weißt, wie krass sie ist. Dann kannst du nicht alles weglächeln, was sie da dir entgegenwirft und dir dann sagt, hey, du versteckst dich nur hinter allem und so und du lächelst einfach nur. Weiß ich nicht, also da ist keine charakterliche Tiefe und da, finde ich, hat Jade Cargill diese Promo von Rhea dann auch ganz, ganz schlecht verkauft, ehrlich gesagt. Aber ja, du sagst, es ist kein Fortschritt oder kein Peak. Ne? Man will ja immer in dieser letzten Show, in dieser Go-Home-Show, du möchtest ja irgendwie nochmal diesen Peak erreichen. Du willst irgendwie so dieses letzte bisschen oder nochmal eine ganz andere Komponente mit reinbringen. Ne? Irgendwas auf jeden Fall, was uns auf Mania dann hin vorbereitet. Das war hier auch nichts. Also es geht ja darum, Tobi, wer hat die schöneren Schultern und wer hat die schöneren Beine?
Ja, am Ende ist das so. Übrigens, wir haben gerade vergessen, das Tag-Team-Match zu swipen. Ganz schnell, swipe nach links. Also das swipe ich weg. Ist das bei dir auch so?
Hundertprozentig. Also ich brauch's nicht warm
halten. Sehr gut. Und damit können wir zum nächsten Match kommen. Tiffany Stratton kommt raus und trifft auf Jordynne Grace. Es ist ein Women's United States Championship, sag schon, Number One Contenders Match. Warum auch immer. Jordynne Grace, by the way, wo kommt die jetzt her? Aus welchem Hut habt ihr die gezaubert? Wie sehr hat man die eigentlich fallen lassen? Jordynne Grace war die heißeste Kartoffel, die wir hatten in den letzten Wochen. Direkt nach ihrem Debüt war sie in einem Titelmatch gegen Jade Cargill, ja? Nach dieser Niederlage war sie aber auch eigentlich direkt wieder weg. Ich habe das jetzt nochmal nachgeschaut, ne? Also sie durfte noch einmal bei SmackDown Candice LeRae besiegen. Das war im Februar. Danach war sie weg. Im März hat sie in einem Dark-Match gegen Alba Fire verloren und vor einer Woche beim Main Event hat sie gegen Zelina Vega gewinnen dürfen. Was ist das? Warum hat die jetzt denn Mitte? Und dann sagt man so, und das ist genau die Richtige. Das ist die, die jetzt ein Number One Contenders Match haben sollte. Hä? Ja, warum denn dann nicht, keine Ahnung wer? Also warum nicht zum Beispiel Alba Fire? Oder also irgendjemanden, den wir auch in den letzten Wochen mal gesehen haben. Das ist ja, die ist ja einfach gar nicht da gewesen. Okay, aber gut, ich mache mir darüber einfach keine Gedanken. Das Match an sich war ganz gut. Also ich mag Tiffany Stratton-Stil, ich mag aber auch den Stil von Jordynne Grace. Das war irgendwie erfrischend, weil die beide so einen anderen Style worken tatsächlich, finde ich. Und ja, also am Ende gewinnt natürlich Tiffany Stratton, weil das hat sich ja auch schon angekündigt. Also diese Story hatten wir auch schon mal. Es ist jetzt ein paar Wochen nicht erzählt worden, dass wir dieses Match bekommen. Also sowohl Tiffy als auch Julia waren tatsächlich einfach gar nicht in den Shows. Jetzt ist es aber irgendwie doch nochmal aufgefallen, dass wir auch noch einen United States-Titel bei den Frauen haben, der auch nicht auf der Card bei Mania ist, aber jetzt haben wir halt trotzdem in dieser SmackDown vor WrestleMania zumindest eine Number One Contender-Dame bekommen. Also Tiffany Stratton ist die neue Nummer 1 Herausforderin auf die Women's United States Championship von Julia.
Ganz ehrlich, das Problem, also Tiffy, tut mir leid. Tiffy tut mir wirklich, wirklich leid, weil, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, vorher war ja was anderes angekündigt. Vorher war eigentlich das United States Championship Titelmatch zwischen Julia und Tiffy angekündigt. Das haben sie angekündigt. Auf den Socials, ganz normal. Und jetzt, einen Tag vorher, haben sie das geändert in ein, wir brauchen erstmal ein Number One Contender Match gegen Jordynne Grace. Mhm. So, also ich hab nicht verstanden, warum wir da jetzt Jordynne Grace damit reinschmeißen. Ich habe nicht verstanden, warum wir hier nicht einfach das Titelmatch bringen. Weil, also sorry, aber du bist hier einen Tag vor Mania.
Mhm. Ja,
gib der Show doch ein bisschen Prestige.
Ja, und wenn das Match auf der Card wäre, okay, ne, wenn du jetzt morgen, und wenn es nur, was weiß ich, irgendeine Art Pre-Show-Match wäre, so, ich weiß, das ist jetzt auch nicht mehr so wirklich ein Thema, aber dann könntest du ja auch noch irgendwie verkaufen, dass du heute noch ein Number One Contenders-Match machst. Aber warum, wenn das gar nicht Teil von Mania ist? Also alle Augen sind auf Mania und du sagst, ja, wir machen was danach erst wieder wichtig wird. I don't know, check ich nicht. Ja, gut, ne, ich hab's gerade gesagt, ne? Also Jordynne Grace hat vor einer Woche beim Main Event gegen Zelina Vega gewonnen. Das ist scheinbar jetzt aber auch alles, warum sie jetzt da rein. Und das weiß man ja nicht. Niemand guckt Main Event. Also sorry, niemand guckt Main Event. Es wird auch eigentlich nicht wirklich dann nochmal aufgeklärt. Irgendwie so, es ist so Kai aus der Kiste mäßig irgendwie, Jordynne Grace. Tut mir auch ein bisschen leid tatsächlich. Aber gut, Match war in Ordnung. Ich swipe es nach rechts.
Ich bin dann, ich bin beim Warmhalten. Ich glaube, ich halte mir das warm. Es war okay, es war gut, aber ich fand schon, dass eine Jordynne Grace hier sehr, sehr viel gezogen hat. Also, dass die schon sehr Tiffy hier durchgezogen hat durch das Match. Kannst du bringen? Ist es jetzt was mich heißer macht auf alles, was danach kommt? Vielleicht eher nicht.
Ja. Viertes Match auf der Card, Tag Team Match. Charlotte Flair und Alexa Bliss gegen Lyra, Valkyria und Bayley. Endet sofort in einem No Contest nach 33 Sekunden. Denn Nia Jax und Lash Legend haben sich das anders vorgestellt. Die sagen, wir setzen jetzt nochmal ein Zeichen vor Mania und machen alle platt. Übrigens auch das wie in allen letzten Wochen. Also alles wie immer. So. Und zerstören beide Teams. Nia und Lash positionieren mit den Titelgürteln und sind dann offensichtlich jetzt irgendwie heiß für Mania. Ich bin das tatsächlich nicht und fürchte, dass die Bellas das gewinnen. Niki, du schüttelst nur mit dem Kopf. Sag einen Satz dazu, dann machen wir schnell weiter.
Niki Bella ist vielleicht verletzt.
Hoffentlich. Das darf man nicht sagen. Nee. Aber Niki, wie würdest du es finden, wenn du stattdessen mit Brie dann um die Titel antreten müsstest?
So nämlich. So. Einfach Niki durch Niki ersetzen, Niki, und dann hole ich mir die Titel. So. Dann willst du Niki gewinnen.
Dann würde ich, dann würd ich wollen. Ne? Ja.
So.
Niki Bella ist hier in der SmackDown-Review gerade quasi.
Ja,
okay. So. Wir kommen zur Story, die ich gerade am spannendsten finde. Trick Williams und Sami Zayn. Trick kommt raus und sagt, er will heute nicht lustig sein. Er will was Ernsthaftes besprechen, weil Sami Zayn hat letzte Woche eine Grenze überschritten, als er Lil Yachty, den Freund von Trick Williams, Haluva gekickt hat. Deswegen fordert er Sami Zayn dazu auf, rauszukommen, damit diese Angelegenheit endlich geklärt werden kann. Die Musik von Sami Zayn ertönt. Und Trick Williams, der gerade noch gesagt hat, er möchte heute nichts Lustiges machen, ja, macht das Lustigste der ganzen Show. Es kommt einfach jemand raus in einem Gingerbread-Man-Kostüm. Und Williams so, da ist er, Sami Zayn, der Gingerbread-Man. Dieser ganze Joke bezieht sich einfach nur auf die Haarfarbe von Sami Zayn, deshalb ist er der Gingerbread-Man. Übrigens, beim Gingerbread-Man geht es ja um das Gewürz, also es ist eigentlich sowieso um 18 Ecken, aber irgendwie gerade deshalb finde ich es auch so lustig. So, und dann redet Trick Williams mit diesem Maskottchen, als wäre es Sami Zayn, sagt dabei nochmal, dass die Fans sich jetzt ja schon gegen Sami gestellt haben, ne? Niemand braucht mehr Sami Zayn, wurde auch endlich Zeit, denn die Zeit von Trick Williams, die ist jetzt ja angebrochen, bei WrestleMania wird er sich den Titel holen und US-Champ werden. Das Segment wird dann tatsächlich vom wahren Sami Zayn unterbrochen, er wird ausgebuht und zwar nicht zu wenig, wie auch letzte Woche schon. Er geht zwar als Titelträger zu Mania, aber so richtig Spaß macht es ihm irgendwie nicht, sagt er. Also die Fans sehen es ja scheinbar auch so, ne? Niemand will ihn ja irgendwie mehr. Sami Zayn macht das wirklich wunderbar, dieses irgendwie zwar gereizte, aber auch gekränkte gleichzeitig in sich zu vereinbaren. Und er sieht auch so scheiße aus, habe ich letzte Woche schon zu Chris gesagt, ne? Diese Schuhe, die er anhat, wirklich, was sind das für Schuhe? Das sieht aus wie so, keine Ahnung, so eine Mischung aus Sportschuhen und Arbeitsbekleidung, so. Irgendwie so ein halber Penner mit seinem Schlabberlook da irgendwie so, als ob der sowieso schon gar keinen Bock mehr darauf hätte. Und der hat diesen Titel über der Schulter. Das muss man doch auch irgendwie ein bisschen ausbuhen. Ich find's großartig. Alles, was Sami Zayn in Trick Williams sieht, ist ein Punk-Rookie. Und der muss sich erstmal beweisen gegen den Veteranen, und zwar bei WrestleMania. Trick Williams zeigt sich davon aber überhaupt nicht beeindruckt. Er sagt, er respektiert Sami Zayn zwar als Wrestler, aber er übernimmt jetzt. Und im Gegenteil zu Sami Zayn kann er auch einen Job zu Ende bringen. Sami Zayn meint dann, also auch diese ganzen Buh-Rufe, auch das, was du mit dem Maskottchen hier abziehst, das wird alles am Ende keinen Unterschied machen. Ich gehe mit klaren Gedanken auf WrestleMania zu und ich werde meinen Titel dort verteidigen. Ist das übrigens eigentlich dein Ernst hier, Trick Williams? Es ist 2 Tage vor WrestleMania und du stehst mit einem verschissenen Gingerbread-Man im Ring und Trick Williams so, naja, also eigentlich stehe ich mit 2 Gingerbread-Man im Ring. Sami Zayn reicht's an der Stelle, er attackiert Trick Williams, kann ihn sogar aus dem Ring werfen. Danach großartiger Kamerashot, also du siehst so, wie Sami so über seine Schulter guckt und den Gingerbread Man in der Ecke stehen sieht und in dem Moment offensichtlich den Gedanken fasst, na, der steht da ja eigentlich perfekt für so einen kleinen Halluva-Kick und genau den gibt's auch. Sami Zayn packt den Halluva-Kick gegen dieses Maskottchen in der Ringecke aus. Großartiges Visual, denn der Kopf von diesem Maskottchen, von diesem Gingerbread Man, dreht sich einfach 180 Grad, sodass er nach hinten zeigt und dann fällt der Typ um. Also dass das Gesicht gar nicht mehr zu sehen ist, sondern der Hinterkopf eigentlich von diesem Gingerbread Man nach oben zeigt, während das Maskottchen auf dem Boden liegt. Ich fand, das sah mega aus, aber die Ablenkung, die reicht aus. Ne? Das war jetzt genug Zeit für Trick Williams, um zurück in den Ring zu kommen und den Trickshot auszupacken. Danach steht Trick Williams mit der United States Championship über Sami Zayn und das Segment geht zu Ende. Für mich eins der besten Segmente der Show. Ich liebe Trick Williams. Die machen beide aus meiner Sicht eine großartige Arbeit gerade. Ich freue mich auf das Match. Trick Williams ist witzig. Trick Williams ist charismatisch, ist ein Arschloch, das trotzdem bejubelt wird. Sami Zayn ist ein Face, das ausgebuht wird. Es ist perfekt. Ich liebe alles daran. Es ist unkonventionell.
Definitiv. Und ich dachte mir am Anfang so, als Trick Williams dann Sami Zayn rausgebeten hat und dann der Lebkuchenmann rauskam, dachte ich mir erst so, nee, okay, Leute, das ist es jetzt nicht. Also holt doch jetzt bitte keinen Lebkuchenmann raus. Und ihr könnt euch wirklich vorstellen, der sah wirklich aus, als ob der irgendwie direkt so ein Fortnite-Character war eigentlich. Mhm. Er hätte so 1:1 in Fortnite so bringen können. Und dann kommt dieser Lebkuchenmann. Ich denke mir so, oh, was kommt denn jetzt, keine Ahnung, tanzt da der Lebkuchenmann rum und dann nimmt er sich die Haube ab und dann steckt da wirklich Sami Zayn drunter oder irgendwie sowas.
Hätte ich auch witzig gefunden.
Das ist schön, ich nicht.
Book die Show bitte für mich, Niki.
Ja, ganz ehrlich, also wenn ein Mann es schafft, mir einen Lebkuchenmann, bei dem ich nicht gut, ich war nicht fein damit, dass ich den gar gesehen habe, wenn mir aber jemand schafft, jemanden so zu verkaufen, dass ich am Ende sage, ey, voll geil, dass dieser Lebkuchenmann da war und ihr habt mit dem alles gemacht, was ihr wolltet, ey, dann habt ihr was richtig gemacht, würde ich sagen. Ganz ehrlich, weil dieser Lebkuchenmann war wirklich so cheesy und so dämlich, dass wirklich irgendwann Trick Williams hat ihn da wirklich ernst genommen. Da hätte er wirklich, als ob Sami Zayn da steht, eine Promo gehalten und meint so, ey, wie, was los, wie machen wir es bei Mania? Ja. Ich denke mir so, hör doch auf mit ihm zu reden, das ist ein Lebkuchenmann, lass das. Also es war dann zum Ende hin wirklich ganz großartig. Der Helluva-Kick, du hast ihn angesprochen, also besser hättest du den nicht platzieren können. Wirklich, eigentlich fliegt der Kopf auch fast ab. Mhm. Und der Typ, der da drunter steht, muss aufpassen, dass er seinen Kopf nicht entblößt, dass er das irgendwie auf dem Hals noch behält. Grundsätzlich, ey, kannst du genauso machen. So bringst du eine Story nochmal auf ein Level, wo man jetzt sagen kann, hey, ich freue mich auf Mania, auf das Match. Ja. Genau so. Ja. Warum denn nicht, Tobi, warum denn nicht überall? Warum nur hier?
Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, wobei das ist tatsächlich überhaupt kein aus dem Fenster lehnen, das ist einfach die Wahrheit. Das war das einzige Segment, oder auch so generell, auch mit Matches mit einbezogen, ne? Es war der einzige Teil dieser gesamten Show, der irgendwie heiß gemacht hat auf Mania, wo man sich gedacht hat, okay, das ist nochmal eine Schippe drauf, jetzt denke ich mir, doch komm, jetzt schalte ich morgen erst recht ein. Die haben es nur bei Sami Zayn und beziehungsweise nur Sami Zayn und Trick Williams selber haben es geschafft, ihre Story nochmal ein bisschen heißer zu machen, damit ich mich noch mehr freue. Ansonsten gab es kaum Entwicklungen und jetzt bleibt ja auch nicht mehr viel, worüber wir sprechen müssen. Andre the Giant Battle Royal und CM Punk kommt noch. So, das machen wir jetzt gleich noch, aber ansonsten, das hat ja jetzt auch, da weiß man ja schon vorher, das hat jetzt auch nicht mehr so viel Einfluss auf WrestleMania wahrscheinlich. Es ist irgendwie einfach nur noch eine Show, in der das, was wir sowieso schon haben, uns nochmal in Erinnerung gerufen wird. Mehr ist das nicht. So ein kleines Wachrütteln. Ach ja, stimmt, das hatten wir schon letzte Woche und vorletzte. Na gut, lass uns über das Andre the Giant Battle Royal sprechen. Die meisten sind schon im Ring. Johnny Gargano liegt bäuchlings auf dem Boden. Ich muss sagen, dass mir das lange auf den Sack gegangen ist. Du schüttelst den Kopf. Ich fand dieses Visual tatsächlich das erste Mal lustig, weil es nicht diese Kiste war, sondern der Typ einfach im Ring auf dem Boden liegt, so während alle anderen da stehen. Es sah schon lustig aus. Komm, den kannst du Johnny Gargano schon geben.
Bei mir ist genau andersrum. Ich fand's mal lustig und mir geht's jetzt auf den Sack langsam.
Zum ersten Mal witzig gerade. Entrance bekommen tatsächlich nur Royce Keith und Joe Hendry, der mit dem ich nicht gerechnet habe. Ja, du weißt ja, ne? Say his name and he appears. Kid Wilson geht als erster, weil er über Gargano stolpert. Das sei an dieser Stelle mal ganz kurz erwähnt. Fand ich lustig. Gargano wirft dann auch Nathan Fraser raus, weil Gargano plötzlich dann doch wieder steht. Wirklich sehr spannend finde ich, wie stark Aleister Black in diesem Match dargestellt wird. Joe Hendry, Shinsuke Nakamura und Dragunov werden alle von Aleister Black eliminiert. Tozawa schmeißt da auch noch raus. Dann gibt's noch den Black Mass für Otis. Aber dann macht macht Royce Keyes kurzen Prozess mit Aleister Black. Es gibt einen Spinebuster und dann fliegt Black tatsächlich raus. Die letzten drei im Ring sind also Otis, Royce Keyes und Tala Tonga, der tatsächlich, ja, du hast es vorhin angesprochen, nochmal von Solo den Auftrag bekommen hatte. Du musst auf jeden Fall dieses Match für uns gewinnen. Ne? Er ist weit gekommen, er hat es auch irgendwie vermeiden können, dass er dieses klassische Ding hatte. Ganz viele kleine Leute schmeißen einen großen raus. Das hat er irgendwie vermieden und war dann tatsächlich unter den letzten dreien. Kann dann am Ende auch Otis noch rauswerfen. Fängt sich aber den Spinebuster von Royce Keyes und fliegt als letzter über das oberste Seil. Royce Keyes gewinnt damit das Ding und ich würde das jetzt als sein richtiges Debüt mal so sehen irgendwie. Also das war jetzt so, man hatte den vorher so gar nicht auf dem Schirm. Jetzt ist er richtig angekommen. Jetzt ist der Typ da und jetzt kann man was mit ihm machen.
Jetzt hat er die prestigereiche Trophäe gewonnen. Das ist doch großartig. Nein, aber was anderes hättest du mit ihm jetzt vielleicht auch gar nicht machen können. Also ja, du hättest ihn nochmal rausschicken können, hättest vielleicht irgendwie ein Squash-Match oder eine Promo halten können oder so. Ich glaube, das ist ja am Ende des Tages der richtige Sieger und vielleicht auch der einzige, den du hier gewinnen lassen kannst, weil wenn man sich die letzte Jahr zum Beispiel mal anschaut, ich meine, da hat es Carmelo gewonnen, aus dem hat man ja auch was gemacht. Also da kann man zumindest nicht sagen, das sind Leute, die jetzt komplett in der Versenkung verschwunden sind. Man hat dann einiges mit ihm gemacht und das weckt in mir die Hoffnung, dass mit Royce Keyes jetzt auch etwas passiert, auch wenn ich ihn in-ring tatsächlich auch bei AEW schon gar nicht so geil finde, bin ich ehrlich, aber gucken wir mal, was wir da noch rausholen können. Du musst mir jetzt nur noch erklären, bitte, also Tala Tonga, also der hat einen Streetfight hinter sich, ja? Mhm. Hat ihn ja nicht so interessiert, oder? Also ich meine, unter den letzten zwei zu stehen nach so einem Streetfight, also so schlimm kann der Streetfight ja nicht gewesen sein.
Niki, das ist doch ein Riese, ein Giant, der hat doch, ist doch ganz anders, die haben ja keine Schmerzen wie wir normalen Menschen.
Ganz andere Physiologie.
Genau, das ist bei denen, die haben auch kein Schmerzempfinden und nichts, der Kevin Tonga allen voran. Ich glaube auch, dass es der richtige Sieger ist. Ich bin sowieso geneigt, Royce Keyes zu mögen. Also ich fand ihn auch bei AEW eigentlich schon ganz cool. So, also ich finde, das ist aber ehrlich gesagt eher ein Heel. Der sieht schon so aus. Also bin jetzt gespannt, wie der als Face funktioniert. Ich denke, erstmal wird der nicht so gut funktionieren. Vor allem ist es für mich so eine klassische rechte Hand von irgendeinem kleineren Heel. Also ist, glaube ich, eine Frage der Zeit, bis das wieder auch bei WWE passieren wird, dass der Typ für irgendwen die Drecksarbeit macht. Ist so ein Typ einfach. Trotzdem mag ich den und ich gönne dem auch, dass er jetzt vielleicht mal irgendwie zumindest im Midcard-Bereich irgendwas reißen kann, so ein bisschen und nicht sang- und klanglos da untergeht. Das muss man einfach mal so sagen. Die Musik von Cody Rhodes erklingt. Der ist inzwischen angekommen. Es steht also unser Main-Event-Segment an. Cody Rhodes will nochmal was sagen, ja, und spricht dann erstmal über die letzten WrestleManias und sagt, ey, da ist einiges passiert, ne, ich musste gegen den Final Boss ran, Travis Scott war da, Pat McAfee jetzt, ne, so, und dieses Jahr geht's um meinen Mentor, es geht um Randy Orton. Der hat wohl ein Problem mit mir, weil ich angeblich immer nur nehmen würde, aber das stimmt überhaupt gar nicht, wenn er sich mal erinnert. Ich war ja auch schon 2009 mit dabei, als Randy Orton alles in der WWE vernichtet hat und trotzdem am Ende bei WrestleMania gescheitert ist. Und dann geht eine Musik an. CM Punk ist bei SmackDown, kommt im Anzug zum Ring. Ja, es ist ja Hall of Fame später am Abend, deswegen ist er eh da und ist im Anzug, lässt sich entsprechend feiern und sagt auch nochmal, ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich einen Anzug bei WWE trage, seit der Hochzeit von Teddy Long. Fand ich übrigens auch ganz süß, ne, weil ich erinnere mich daran tatsächlich noch. Und Cody so, darf ich erstmal fragen, ob wir uns jetzt als Freunde die Hand geben und umarmen oder ob du mir auch in die Eier trittst und gegen mich turnst? Und Punk lässt sich so ganz suffisant so ein bisschen Zeit und lächelt so, lässt damit aber auch den Fans Zeit, um Yes zu chanten, fand ich geil. Und als CM Punk dann sagt, dass er nicht vorhat, Cody zu treten und gegen ihn zu turnen, wird er sogar ausgebuht. Also das ist doch schon einmal bezeichnend, wie sehr die Fans Cody Rhodes hassen, oder? Also ich meine, da steht CM Punk so und die buhen den aus, nur weil er sagt, ich verprügel Cody Rhodes jetzt nicht. Ich mache jetzt keinen Heel-Turn. Ist nicht okay,
gesagt,
für uns.
Hau irgendwen dagegen. Ja. Ist völlig egal. Kann CM Punk sein, kann Randy Orton sein, egal wer. Komm, hau unseren Cody bitte.
Ja, Ja, es ist wirklich bezeichnend, wie sehr alle diesen Turn unbedingt wollen von Cody. Aber gut, okay. Punk ist aber hier, um Cody Rhodes einen Rat zu geben. Also er sagt zwar auch, ich bin jetzt nicht mehr in der Position, du bist mittlerweile ja so elevated, dass ich dir gar keinen Rat mehr geben kann, aber ich mach's jetzt einfach trotzdem mal. Wir haben ja so viel zusammen durchgemacht und wir haben uns immer gegenseitig gepusht. Jetzt stehen wir hier einfach als Champions beide in den beiden Main Events von WrestleMania. Ich will, dass du dich komplett auf Randy Orton konzentrierst. Ne? Wir wissen beide, wie gefährlich der ist. Du hattest so geile Lehrer, du hattest deinen Vater, du hattest John Cena, hat das gesagt, weiß ich gerade gar nicht, aber jedenfalls hattest du auch Randy Orton als Mentor und jetzt musst du aber dich von dem Gedanken lösen, dass er dein Mentor ist. Er ist nicht dein Mentor, er ist dein Gegner und er wird alles tun, um gegen dich zu gewinnen und deswegen musst du alles geben, um den Titel zu verteidigen. Ich bin stolz auf dich, Cody, und dann sagt Punk, ich hau jetzt ab, ne, alles gut, viel Glück für Mania. Und Cody so, nee, warte, ich will auch noch ein paar Worte sagen. Also ich habe ja auch eine lange Geschichte mit Roman Reigns und der wurde in das Business reingeboren und du eben nicht, du musstest dir das alles erkämpfen, hattest so einen harten Weg und so und das hast du alles so geil gemacht und so gut sogar, dass du hier 10 Jahre gar nicht angetanzt bist und trotzdem die Leute deinen Namen gechantet haben. Also Wahnsinn, was du für ein Typ bist. Jetzt bist du wieder da und bist besser als jemals zuvor. Vielen Dank, alles, was du für mich getan hast. Auch mein Vater, Dusty Rhodes, was hat der damit jetzt wieder zu tun, wäre stolz auf dich, I don't know. Dann umarmen sich die beiden und damit geht die SmackDown-Ausgabe zu Ende. Und ich saß da und dachte mir so, ich habe irgendwie gedacht, es passiert noch was, außer dass ihr euch jetzt irgendwie die Eier leckt. Nee, es war einfach das, oder?
Nee, es war wirklich nicht mehr. Das Einzige, wirklich das Einzige mit viel gutem Willen, was ich aus dieser Promo nehme, Punk hat gesagt, sie werden am Montag bei Raw dann dastehen und werden beide fein sein mit dem, was da ist. Was mir sagt, okay, mindestens einer von diesen beiden wird seinen Titel verloren haben und einer von beiden muss gegen den anderen turnen. Und das wird dann unsere große Story, mit der wir dann Richtung SummerSlam gehen. Das sehe ich dann schon, dass ne, Cody Punk in irgendeiner Form stattfindet. Und ganz ehrlich, Punk kam hier mit Anzug raus. Ja, danach ist die Hall of Fame okay, aber es hätte ihn jetzt nicht, also er hätte auch einfach im T-Shirt rauskommen können, wie lange braucht der Mann denn, um seinen Anzug anzuziehen? Mhm. Also die müssen ja auch erstmal ein bisschen was umbauen da und so, das hätte er schon zeitlich geschafft.
Also du meinst, also das will ich hier schon mit reinwerfen. Du meinst, der Anzug ist schon der erste Hint auf einen Punk-Heel-Turn?
Mhm.
Ich will aber doch, wenn einer von beiden Heel turnt, warum denn dann Punk? Dann lass doch bitte endlich Cody Heel turnen. Aber ja, du hast wahrscheinlich recht. Ja, es ergibt in der Story deutlich auch mehr Sinn. Also so wie man das jetzt booking-technisch gerade macht, wenn du unbedingt Randy Orton als Heel willst und Cody als Face, es wird den Double Turn nicht geben. Das hätte man sonst schon viel früher irgendwie, ja, nicht anfangen müssen, aber sagen wir mal, das ins richtige Fahrwasser schon mal setzen müssen. Bei Punk und Reigns ist es sehr einfacher, weil es da keinen klaren Heel und keinen klaren Face gibt. Also da ist so ein Double Turn gar nicht nötig, sondern du kannst einfach im Laufe des Matches eine Person halt tendenziell eher zum Heel turnen und fertig, aus ist die Kiste. Von daher, ja, du könntest schon tatsächlich recht haben. Ob mir das gefallen würde, ist jetzt die Frage. Dann Cody Rhodes als Face gegen CM Punk als Heel als nächstes. Wieso müssen denn für Cody auch alle turnen? Also weißt du, so das Ding ist, Cody ist der Einzige, der da mal
Cody
turnen muss.
Ja, ich Cody weiß. Cody ist unser biggest Babyface. Hallo, Tobi. Also du kannst ihn jetzt auch mal feiern. Also bitte,
ja,
auch mal Party machen.
Ja, es tut mir ja leid. Es fällt mir einfach sehr schwer. Okay, Niki, wir müssen ein Fazit eigentlich ziehen noch. Ich glaube, ich habe es eben schon gesagt. Ich kann das jetzt nochmal ganz kurz wiederholen. In dieser Show ist fast nichts passiert, was wichtig gewesen wäre. Also fast nichts, eigentlich gar nichts. Also Sami Zayn und Trick Williams, das war cool, es war unterhaltsam. Es hat es nochmal irgendwie geil gemacht und man hat sich darauf gefreut, dass man die jetzt sieht. Dann morgen zumindest dann nach 2 bei WrestleMania. Aber man braucht dieses Segment ja auch nicht, um die Story zu verstehen. Also eigentlich muss man wirklich sagen, man kann sich die gesamte SmackDown-Ausgabe sparen. Es ist so.
Hundertprozentig. Also, wie gesagt, du hast dieses eine Segment gehabt und da muss ich auch wirklich sagen, das hat wirklich Spaß gemacht. Das habe ich mir sehr, sehr gerne angeguckt. Und dann hast du halt Matches gehabt, die ich nicht verstanden habe, warum sie hier stattfinden und wie sie ausgehen. Ne? MFTs und die Wyatts. Du hast dann irgendwie ein Number-One-Contender-Match gehabt, um etwas aufzubauen, was wahrscheinlich nach Mania passiert. Vielleicht kommt es noch irgendwie auf die Card, aber ganz ehrlich, wenn Julia gegen Tiffany Stratton auf die Card kommt und Io Sky zu Hause sitzen bleibt, dann werde ich sauer.
Ja, ja.
Also sorry, dann hättest du auch Io Sky gegen Asuka noch drauf quetschen können. Also tut mir wirklich leid. So, und das war dann am Ende des Tages, ne, im Live-Chat hier schreiben die Leute es auch, es war keine Go-Home-Show. Es war kein du bist in den letzten Tropfen vor WrestleMania. So, danach hat es sich nicht angefühlt, zu keinem Zeitpunkt, auch im Main Event nicht. Ich meine, das sind deine beiden größten Babyfaces, in Anführungszeichen, die du hast. Das ist ein CM Punk und ein Cody Rhodes, und es hat sich aber nicht danach angefühlt, dass du dir jetzt denkst, boah, jetzt heute Abend, du gehst komplett ab, das geht komplett steil. Pat McAfee und Randy Orton waren 5 Minuten da in der ganzen Show, wo ich mir denke, die haben vielleicht noch am meisten Character Work irgendwie aufzuholen. Aber am Ende des Tages war nichts relevant für irgendwas leider. Mhm. Und das ist wirklich schade, weil du hättest Möglichkeiten definitiv gehabt, hier Sachen zu bringen. Aber hast du dagegen entschieden. Das ist eine Entscheidung.
Also, ich sage tatsächlich, diese Show war, und das muss man ja auch sagen, gerade weil es eigentlich die Go-Home-Show vor WrestleMania jetzt war, also nochmal, mit dem, was darüber schwebt, das war Schlotze. Ne? Können wir uns drauf einigen?
Doch,
ja. So ist es. Doch. Es tut mir leid. Lass uns vielleicht abschließen, noch einmal ganz kurz die SmackDown-Mania-Matches durchgehen. Ich würde gerne nochmal deinen Tipp zu jedem Match hören. Also erstmal Unsanctioned Match, Drew McIntyre, Jacob Fatu, wer gewinnt das?
Schwierig. Doch. Jacob Fatu muss das gewinnen, der braucht jetzt den großen Sieg. McIntyre ist leider sowieso schon, naja.
Ja, McIntyre verliert jede Fehde, deswegen wird er auch diese verlieren. Jacob Fatu macht das sage ich auch, ja. Four-Way-Match. Wir haben die Tag-Team-Damen. Nia Jax / Legend, Nikki und Brie Bella, Charlotte Flair, Alexa und Bayley Lyra. Was sagst du, wer gewinnt das?
Brie Bella und Paige.
Ich sag, du machst es. Du und Brie. Aber ja, ich gehe tatsächlich auch davon aus, dass die Bellas machen. Okay, so, Undisputed WWE Championship, Cody Rhodes, Randy Orton.
Ich würde es mir, glaube ich, wünschen, einfach für den Moment Randy Orton. Es wird aber Cody Rhodes.
Ja, ich sage, es wird Randy Orton. Ich glaube es tatsächlich. Ich glaube, dass Cody den Titel verliert. Ich hoffe es auch, aber ich glaube es auch. Dann haben wir noch Sami Zayn und Trick Williams.
Das wird Trick Williams noch nicht holen, glaube ich. Sonst hätte ich nicht verstanden, warum man jetzt den Titel noch rüberwechseln lässt zu Sami Zayn.
Doch, ich glaube, dass Trick Williams den holt und dass die Story auch ist, dass Sami Zayn irgendwie alles verliert und dann irgendwie ganz böse wird.
Nachdem er alles gewonnen hat.
Ja, sinnlos. Okay. Aber ich glaube, das ist geplant. Ich glaube, Trick Williams macht das. Und dann haben wir zu guter Letzt noch Jade Cargill und Rhea Ripley. Warum habe ich das zuletzt gesagt? Das ist ja schlimm.
Aber Rhea Ripley ist doch morgen. Achso, du wolltest die SmackDown-Matches allgemein.
Ja,
Rhea Ripley muss den Titel bitte gewinnen. Ich habe keinen Bock mehr auf Jade Cargill.
Ja. Ja,
dann hast du bei SmackDown immerhin einen Draw.
Dann kannst du Jade Cargill auch übrigens direkt entlassen, bitte. Briefmarke auf dem Poppes und ab nach Hause. Ja, ist wirklich, die ist ja komplett gescheitert mit allem, was sie anfasst. Es ist einfach so. Ach ja, okay. Niki, worauf freust du dich bei WrestleMania am meisten?
Die Stimmung, glaube ich. Weil es ist am Ende des Tages, es ist WrestleMania. So, und wir werden da morgen sitzen in der Review und wir werden sagen, ey, ja, das und das und das war nicht cool, der Aufbau war Grütze, aber es hat trotzdem irgendwo, dieses Mania-Feeling hat irgendwo gekickt. Jetzt muss man auch sagen, ich bin kein Fan von der Stage. Ich weiß nicht, ob du dir die schon angeschaut hast, weil ich finde, die sieht sehr ähnlich aus zu dem vom letzten Jahr und nur weil du zwei Türme davor stellst, naja, keine Ahnung, gibt mir jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr. Ich glaube, das Mania-Feeling ist es dann einfach, was mich dann da reinzieht. Und eben Einzelmatches, ne, Trick Williams und Sami Zayn und eben auch Oberfemi, Brock Lesnar. Das sind so die beiden Paarungen, wo ich sage, geil, da habe ich richtig Bock drauf. Beim Rest, den gucke ich mir an und ey, meine Erwartung ist so niedrig, WWE kann nur abliefern, WWE kann nur überzeugen.
Absolut, ey, das ist ein guter Satz zum Schluss. Also es kann eigentlich nichts schiefgehen, weil wir haben ja gesehen, wie der Aufbau war. Also dann kann es jetzt ja eigentlich nur ein völliger Abriss werden. Ich glaube auch, dass einige Matches auf der Card sind, auch unabhängig von den SmackDown-Matches, die richtig überzeugen können. Ich habe auch Bock auf das Oberfemi-Brock Lesnar-Match zum Beispiel sehr stark. Wie gesagt, mein Lieblings-SmackDown-Match wird wahrscheinlich Sami Zayn, Trick Williams. Und ich will, dass Randy Orton den 15. Titel holt. Das macht mich persönlich hyped, auch wenn die SmackDowns der letzten Wochen nicht so gut waren. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei WrestleMania und denkt daran, es gibt eine Menge Programm von uns, von den Jungs von Spotfight. Heute wird schon gestreamt, also wenn ihr diese SmackDown-Ausgabe heute hört, bei Nacht 1, es würde sich empfehlen, das heute zu hören, glaube ich, weil danach ist es auch irrelevant. Also, wir sitzen nachher bei Per auf der Couch, das sind der Chris Melzig, der dann hoffentlich mit der Uni fertig ist, meine Wenigkeit, Per selber, der da wohnt und Flo ist auch noch mit dabei, die schönste Stimme bei Spotfight. Wir werden ein bisschen streamen und ein bisschen Spaß zusammen haben. haben. Dann gibt es natürlich die Review zu Nacht 1 auch. Und morgen, Niki, wird jede Menge gestreamt. Wir werden den ganzen Tag über eigentlich streamen, schon ab mittags. Ab 14.30 Uhr wird quasi durchgestreamt bis nachts. Ihr könnt also die ganze Zeit dabei sein. Chris und ich, das kann ich jetzt schon mal sagen, wir werden ein kleines Freundebuch mit euch gemeinsam machen. Und was sonst noch so ansteht, es wird gekocht. Es wird um Wrestler gehen, die ein bisschen Einblick geben können. Also es ist eine ganze Menge angedacht. Das dürft ihr nicht verpassen. Ihr könnt den ganzen Tag euch mit uns gemeinsam auf WrestleMania Nacht 2 einstimmen. Dann auch wieder Review natürlich. Und wenn ihr jetzt noch Bock habt, dann könnt ihr euch jetzt ja auch schon nochmal die Preview zu WrestleMania anschauen. Also es ist pickepacke voll.
Content, Content, Content. Ne? Ich möchte es nochmal ein bisschen präzisieren. Wir haben Elia Blum. Wer den kennt, den haben wir bei uns mit im Stream und da könnt ihr dann Fragen stellen und ich glaube, das ist ein super cooler Einblick. Es werden auch noch irgendwelche wilden Marcel Weber-Rädchen gedreht, aber da lasse ich mich selber erstmal überraschen, was das wird. Aber ihr wisst es, wenn der Weber das anfasst, dann kann es eigentlich nur witzig werden. Also schaut vorbei, wie gesagt, ab 14.30 morgen und heute ab circa 18.30, 20 Uhr. Ich weiß es gar nicht. Guckt auf die Socials. Ich glaube, das ist ein guter Anhaltspunkt. Da haben wir alles einmal hingeschrieben und wir melden uns dann auch, wenn es später oder früher wird. In dem Sinne, werden wir Spaß haben. Mania wird. Es ist Mania.
Es ist Mania. Am Ende des Tages ist Mania. Freunde, es ist Mania. So, und damit verabschiede ich mich jetzt. Aber wie gesagt, nicht für lange. Wir hören uns dann gleich schon wieder im besten Fall. Also, ihr Lieben, ich hab euch alle ganz, ganz furchtbar lieb. Genießt eure Zeit bis Mania und vor allem ab Mania. Und dann machen wir uns zusammen eine richtig geile Sause. Tschüssikowski und Nick hier die letzten Worte.
Ja, es war mir eine Freude, Tobi, hier mit dir zu podcasten. Gerne, gerne häufiger, gerne mehr. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch dann noch ein wundervolles Mania. Ich wünsche euch viel Spaß im Stream nachher, wird sicher launig. Und ja, sonst bleibt mir gar nichts anderes zu sagen als schönen Tag noch und wir sehen uns bestimmt irgendwann.